Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Diesmal mit dem Breitband im Quadrat, also wieder ein Thema. Zwei Gäste, ein Moderator. Philipp Banse ist der in diesem Fall. Ganz herzlich willkommen im Deutschlandradio Kultur. Wenn wir über Drohnen sprechen, verstehen wir ja vor allem oder viele vor allem Kampfdrohnen, nämlich Flugroboter, die im Auftrag beispielsweise der Amerikaner Menschen erschießen oder wie im Fall der Bundeswehr in Auftrag gegeben werden und dann in Deutschland doch nicht fliegen dürfen, weil sie nicht zugelassen sind und halt Millionen kosten. Doch Drohnen werden auch immer interessanter für zivile Zwecke und darüber werden wir heute ausführlich reden. Drohnen kommen zum Einsatz beim Ausliefern von Medikamenten in unwegsamen Gebieten, im Journalismus als Grenzwächter, als Nothelfer, natürlich in der Wissenschaft. Also es gibt eine ganze Reihe Gebiete, wo Drohnen schon in zivilen Bereichen zum Einsatz kommen und wir reden darüber, was bringt das? Was bringt das vielleicht an Umwälzung für den Arbeitsmarkt? Ist das ein gigantisches Überwachungssystem, was uns da erwartet? Wir wollen Anwendungsgebiete besprechen, technische und ethische Grenzen auch erörtern und natürlich, wie das immer so schön heißt, in solchen Technikthemen Chancen und Risiken abwägen. Ganz herzlich willkommen. Meine Gäste im Studio sind Verena Hafner. Ganz herzlich willkommen, Verena. Du bist Juniorprofessorin an der Humboldt-Universität in Berlin. Mit was beschäftigst du dich da?
Genau, hallo erstmal. Wir beschäftigen uns damit, Prinzipien der Intelligenz zu erforschen und um damit dann auch autonome, intelligente Roboter zu entwickeln. Und unter anderem sind einige unserer Roboterplattformen sind Flugroboter, also Drohnen.
Genau, du hast eine mitgebracht, darüber reden wir auch gleich. Dein Fachgebiet ist die kognitive Robotik, also Informatikerin. Dann ist da Markus Bösch, immer gern gesehener Kollege, Drohnenjournalist. Habe ich mir hier aufgeschrieben, ist das richtig?
Zumindest betreibe ich zusammen mit Lorenz Matzert den Drohnenjournalismus.de-Blog. Deswegen ist es vielleicht irgendwie okay. Hallo.
Genau. Was hat dich denn zu diesem Thema gebracht? Inwiefern reizt dich das?
Mich haben immer interessiert Möglichkeiten, wie man Journalismus im 21. Jahrhundert machen kann, neue Möglichkeiten. Und irgendwann bin ich auf ein Video im Internet gestoßen, wo Bilder aus der Luft aufgenommen waren. Ich habe mich gefragt, wie um alles in der Welt haben die das gemacht? Dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann relativ schnell festgestellt, wow, es passiert voll viel in diesem Bereich Drohnenjournalismus seit etwa 2 Jahren. Es gibt da in Nebraska ein Drone Journalism Lab. Und dann habe ich angefangen, mal zu gucken, was es da gibt. Habe mir eine Drohne gekauft und habe dann nochmal, weil ich nebenbei nochmal Game Design studiert habe, auch eine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben, wie man Drohnen nutzen kann in einem spielerischen Kontext.
Und gib mal so einen kleinen Vorgeschmack, wie macht man das im Spielen, was kann man da machen?
Okay, bei mir konkret geht es um das Thema Drohnen und Überwachung im 21. Jahrhundert und es wird ein Alternate Reality Game werden, also eine fiktive Agentur hat eine App gebastelt, mit der man mit seinem handelsüblichen Telefon in der U-Bahn sitzend Terroristen weltweit liquidieren kann, was rein technisch möglich ist, wenn man verschiedene technische Aspekte zusammenbringt, was im Moment natürlich weder machbar ist, noch irgendwie ethisch-moralisch okay. Aber um das zu reflektieren, um da einen Diskurs anzustoßen, darum geht es da.
Ja, Drohnen in der Unterhaltungsindustrie, da sprechen wir unter anderem gleich auch noch drüber. Aber bevor wir so richtig einsteigen, Verena, erzähl doch mal, wie du so zu diesem Thema gekommen bist, was dich an diesem Thema reizt. Jetzt aus wissenschaftlicher Forscherinnen-Sicht.
Also mich interessiert schon seit längerem eben die Autonomie dieser Geräte. Wie können die eigenständig navigieren? Wie können die von einem Ort zum anderen kommen, wieder zurückfinden? Mit welchen Sensoren können die das? Da sind eben diese Flugplattformen sind da ideal geeignet dafür.
Lass uns mal kurz definieren, was eigentlich Drohnen sind. Du hast ein Gerät oder ja beide jeweils ein Gerät mitgebracht, die so unterschiedliche Ausformungen dokumentieren und darstellen. Verena, bei dir ist das so ein Gerät, was, ja, wie soll man das beschreiben? Im Prinzip ein Kreuz aus 2 Metallstäben, jeweils so 40, 50 Zentimeter lang und an den jeweiligen Enden, also 4 Enden dieses Kreuzes, ist jeweils ein Rotor befestigt, die sich dann drehen und im Zentrum, dort wo sich die beiden Stäbe kreuzen, ist halt die ganze Intelligenz, der Motor, der Batterie, der Akku etc. befestigt. Das Ganze ist ja so 50 auf 50 Zentimeter und vielleicht 30 Zentimeter hoch. Inwiefern ist das, warum ist das eine Drohne?
Das ist eine Drohne, weil die von uns im Normalfall nicht mehr ferngesteuert wird, sondern eben autonom fliegen kann.
Ist das zentral für den Begriff Drohne, dass es wirklich autonom fliegt, also selber navigiert, selber Entscheidungen trifft?
Also selber Entscheidungen trifft, das ist dann nochmal speziell. Der Begriff Drohne wird eben hauptsächlich für nicht direkt ferngesteuerte Flugobjekte genutzt zurzeit. Aber das kann dann natürlich auch sein, dass die einfach nur Waypoints abfliegen, also GPS vorgegebene Punkte abfliegen und dann keine eigenen Entscheidungen treffen oder irgendwelche unerwarteten Dinge machen.
Sondern ihr speichert quasi Wegpunkt 1, 2, 3, 4 mit GPS-Koordinaten auf dem Gerät, drückt auf Start und es fliegt diese Koordinaten ab und kommt danach wieder zurück.
Das wird üblicherweise so unter Drohnen verstanden. Was ich jetzt mitgebracht habe, da ist kein GPS drauf. Das ist jetzt so eine Art Prototyp. Man kann sich das vorstellen. Auf den ersten Blick sieht man gleich, es ist kein Produkt, sondern es ist jetzt in den letzten Jahren so evolutionär bei uns im Labor entstanden. Das ist auch nicht so teuer wie die Hightech-Drohnen. Also es basiert auf einem Bausatz, der eigentlich aus der Modellbauwelt kommt, von Mikrocopter mit einer Flight Control und dann vielen zusätzlichen Boards, die dann zuständig sind, um die Kameraverarbeitung zu machen. Oder für die Navigation, für die Strategien eben. Und wir haben jetzt hier zwei Kameras drauf. Eine, die zeigt nach unten. Mhm. Eine oben, das ist eine omnidirektionale Kamera.
Das heißt?
Das heißt, die sieht 360 Grad in alle Richtungen. Funktioniert so, dass eine kleine Kamera drin ist. Das ist auch eine ganz normale USB-Kamera, die hier in dem Board steckt. Und auf der ist so eine Art Spiegel angebracht. Und die Kamera schaut auf diesen...
Von unten auf diesen Spiegel
quasi. Von unten auf diesen konvexen Spiegel und sieht damit eben 360 Grad.
Okay, zwei Kameras und das eine ist nach unten, um was zu tun?
Genau, um zum Beispiel für die Landung, um abzuschätzen, wie schnell muss ich landen.
Also da wird das Video auch ausgewertet, um zu gucken, nicht nur jetzt für Menschenaugen macht Fotos und sieht eine Kuhle, sondern der Rechner wertet auch das Videosignal aus, um einen richtigen Landepunkt zu finden.
Genau, das geschieht dann alles on board. Das heißt, der Rechner wertet automatisch die Signale aus, also da ist so ein Embedded Linux drauf, dass das alles macht. Und die Idee ist eben hier zum Beispiel, um das für die Landung zu nehmen, die Idee kam uns durch Insekten, also fliegende Drohnen sozusagen. Die machen das ganz wunderbar. Also das sind eigentlich die Prototypen, die Beispiele für autonome Fluggeräte. Die haben faszinierende Navigationseigenschaften und sind dennoch sehr, sehr klein, sehr, sehr, sehr leicht. Also die haben nicht die Hightech-Sensoren, die haben keine große Kameraauflösung. Die haben wenig Computational Power, also nur ein paar hunderttausend Neuronen und trotzdem kriegen die es irgendwie hin. Wir haben uns dann eben überlegt, kann man sich nicht da in der Natur was abschauen und kann das dann auf die künstlichen Maschinen übertragen, kann das dann in Algorithmen umformen und kann da ähnliche Sachen machen, wie zum Beispiel Landung.
Über die technischen Feinheiten, da können wir nachher noch ein bisschen reden. Bleiben wir erstmal bei der konkreten Drohne. Was kann die denn jetzt? Was macht die denn jetzt? Wofür habt ihr die gebaut?
Die kann jetzt autonom starten und landen anhand der Kamerabilder und die kann...
Was heißt das autonom? Ihr sagt, ihr drückt auf den Knopf und sagt, starte irgendwann oder starte jetzt.
Genau, oder, ja, okay. Genau. Also wir starten das System und sagen, starte jetzt oder starte in 10 Sekunden und die kann autonom starten. Und kann sich dann zum Beispiel in einer bestimmten Höhe unter unterschiedlichen Windbedingungen stabil halten.
Okay. Und der Zweck ist, der Anwendungszweck, für was nutzt ihr das?
Also für das Gerät haben wir jetzt keinen konkreten Anwendungszweck, aber das kann man natürlich für alle möglichen Sachen machen.
Markus, nochmal zur Definition der Drohnen. Also du hast eben so ein bisschen gezuckt, als es darum ging, müssen sie autonom sein, wirklich autonom Entscheidungen treffen können oder was ist für dich eine Drohne?
Nee, letztlich habe ich nur gezuckt, weil... In diesem Bereich wird diskutiert und debattiert. Letztlich auf jeden Fall. Chris Anderson hat die schöne Formulierung gemacht, der ehemalige Chef von Wired, der jetzt eine riesige Firma hat, die Drohnen herstellt. Optional steuerbar. Also ich kann mich zuschalten, aber die können ansonsten auch autonom fliegen. Und ansonsten gibt es da einfach sehr viel vom Unmanned Aerial Vehicle. Und dann gibt es aber noch das Unmanned Aerial System, wo man dann noch mit dazu nimmt, das, was man am Boden braucht, um das Ding irgendwie zu steuern. Mit der Definition bin ich total zufrieden. Ich bin nur voll neidisch auf dieses Gerät, weil das so sensationell aussieht. So ein Prototyp mit Kabeln ist was ganz anderes, als wenn man hier dieses Ding, das ich mitgebracht habe, ist halt so eine Drohne aus dem Elektromarkt mit sehr viel Styropor, ohne viele Kabel, die rausgucken. Und ich war auch ein bisschen neidisch jetzt auf die tolle Kamera da oben dran.
Gut, aber das Teil von Verena kostet, hast du gesagt, so reine Materialkosten 4.000 plus die ganze Arbeit, die drin steckt. Diese styroporbasierte Drohne ähnlicher Größe, die du hast. Markus, was kostet die?
Bei einem Internetversandhändler 289 Euro.
Was kann die?
Die hat auch eine HD-Kamera drin, vorne. Die kann man mit einem Smartphone steuern. Und ansonsten kann die auch noch ein Salto. Ich weiß nicht, ob das der Prototyp auch kann.
Unfreiwillig, ja.
Okay, nee, das ist hier fest vorgesehen als Feature.
Und das ist so die erste Drohne, die so wirklich im Unterhaltungsbereich für überschaubares Geld für Privatleute zu kaufen ist im Prinzip?
Es ist zumindest eine von mehreren, die in diesem Preissegment vorhanden sind. Es gibt neben den komplett Fertiglösungen, die man wirklich inzwischen überall im Elektromarkt kriegen kann, gibt es eine riesige Anzahl von Bausätzen. Ich glaube, da basiert auch der Prototyp auf einem dieser Bausätze und da gibt es eine ganze Menge von sehr, sehr vielen verschiedenen Anbietern.
So, und du sagst HD-Kamera, das heißt, was kann die, wenn man mit der fliegt, was wir hier in sich machen? Können. Worin besteht der Spaß, die Anwendung von dem Ding?
Für mich war es vor allem interessant, das Ding aus journalistischer Sicht zu nutzen. Und zwar kann ich damit Bilder schießen, die ich sonst nicht kriegen könnte, außer ich miete einen Helikopter. Ein erstes Anwendungsbeispiel gab es in den USA vor 2 Jahren für ein iPad-Projekt von Rupert Murdoch. Die sind nach einem Unwetter, sind die über das verwüstete Gebiet geflogen und zwar relativ niedrig über die zerstörten Häuser. Und zwar so niedrig, dass ein normaler Helikopter das gesamte Wasser aufgewirbelt hätte und man hätte Staub noch aufgewirbelt. Mit diesem Ding konnte man recht einfach drüber fliegen und hatte einfach Bilder aus einer Perspektive, die es so vorher noch nicht gab.
Und hast du das auch schon mal gemacht?
Ich habe damit sehr, sehr viel rumprobiert in verschiedenen Wetterbedingungen. Verena hat es eben auch angesprochen, verschiedene Windbedingungen. Mit Wind kommt jetzt dieses Heimanwender-Ding überhaupt nicht zurande. Ich habe mit Volontären der Deutschen Welle mal etwas gemacht auf dem Dach der Museumsmeile in Bonn. Und dann haben wir das nach 3 Versuchen abgebrochen, weil das mit dem Wind und dem dann eintreffenden Regen nicht klappte. Sonst von der Grundidee ist das ziemlich toll. Man kann entweder einen USB-Stick direkt an die Drohne dranpacken. Die wiegt so ungefähr 400 Gramm in etwa. Man kriegt das Video, das aufgezeichnet wird von der Drohne, aber auch direkt auf sein Smartphone drauf und kann es direkt danach weiterverwenden. Und das sind Einsatzszenarien, die beispielsweise genutzt wurden von so einem jungen Journalisten Tim Pool, der die Occupy Wall Street Proteste dann mit einer gehackten Drohne einfach gestreamt hat, was sicherlich ganz spannend ist als Anwendungsszenario.
Genau. Nochmal zu den Drohnen. Das sind jetzt 2 ungefähr gleicher Größe. Die sind so, wie gesagt, 30, 40 im Quadratzentimeter. Wie groß, wie klein werden so zivile Drohnen, Verena? Von was reden wir da?
Die können relativ klein werden. Also was es jetzt schon gibt, sind diese, eine Firma heißt zum Beispiel Ladybirds, die sind ungefähr im Durchmesser von 10 cm. Also die fliegen dann noch gut. Wenn die sehr viel kleiner werden, dann verändern sich natürlich die Flugeigenschaften und dann wird es ein bisschen schwierig.
Und bis zur Größe von?
Also letztlich, wenn man als Definition nimmt, autonom fliegen, können die rein von der Größe auch so groß sein wie ein Jumbojet. Also da ist.
Aber die gibt es noch nicht. Aber die es gibt jetzt, so, was sind so die Größen, die man so
Also kennt? Militärisch gibt es die durchaus okay. In dem Bereich. Und ja. Wenn man dann in den Bereich geht und sagt NASA-Wetterforschung, können die auch einfach riesengroß werden, Flugzeug.
Verena, du forschst konkret am Agrikopter, heißt das. Erzähl mal, für was der eingesetzt wird. Was ist die Anwendung?
Genau, der Agrikopter ist eines von unseren angewandten Projekten und für das haben wir einen Oktokopter genommen, der ungefähr doppelt so groß ist wie dieses Gerät hier.
Also Oktokopter bedeutet also nicht 4 Rotoren, sondern 8 Rotoren, ne?
Genau. Ja. Und da haben wir eine Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, mit Agrarwissenschaftlern und einer landwirtschaftlichen Firma. Und das Ziel ist es, dass sich dieser Agrikopter, dass der autonom über Felder fliegt und dabei Luftaufnahmen macht, und zwar einmal, der hat 2 Kameras, die nach unten zeigen, einmal mit einer Kamera im nahen Infrarotbereich und einmal mit einer Kamera im normalen Spektrum. Und anhand dieser Luftaufnahmen kann er dann eine Karte erstellen für den Landwirt, die diesem dann teilflächenspezifisch die notwendige Düngemenge empfiehlt. Das heißt, man kann mit diesem Kopter eine Abschätzung über die Biomasse machen und kann dann entsprechend die Düngemenge anpassen. Gedüngt wird natürlich nicht mit dem Kopter selbst, sondern die Karte kommt dann auf einem USB-Stick in das Düngefahrzeug. Und damit, das ist natürlich erstens toll für den Landwirt und natürlich für die Umwelt auch noch vorteilhaft.
Und das Güllefahrzeug entscheidet anhand der Karte, in welchen Bereichen mehr Gülle, weniger Gülle extra oder Dünger in dem Fall
Stickstoff in dem Fall
ausgebracht werden soll. Und wie fertig ist das? Ist das so eine Idee, ein Projekt oder ist das schon im Einsatz?
Das ist ein abgeschlossenes Projekt. Also das wurde jetzt vor ein paar Monaten abgeschlossen. Und wir haben einen funktionierenden Prototyp, der richtig sinnvolle, schöne Karten erstellen kann. Und das entscheidet sich im Moment, wie das jetzt in die Anwendung geht.
Und was waren die technischen Herausforderungen dabei? Was für Probleme musstet ihr da lösen?
Also einmal natürlich die ganzen Sachen wie Hindernisvermeidung und wenn da Windräder stehen, was macht man dann? Also man muss die erstmal schauen, wie soll der Kopter überhaupt fliegen? Dann in welcher Höhe soll man fliegen, um eben geeignete Bilder machen zu können? Dann ist es natürlich schwierig, diese einzelnen Bilder, also das sind einzelne Fotos, die der dann von oben schießt, die dann später aneinander zu reihen. Dafür müssen die sich um einen bestimmten Bereich überlappen. Wenn dann ein kleiner Windstoß kommt und dann die Kamera irgendwie mal ein paar Grad nach rechts oder links kippt, haben wir dann schon wieder ein komplett anderes Gebiet aufgenommen. Das war eigentlich das größte Problem.
Und habt ihr dem so vorher gesagt, pass mal auf hier, GPS-Koordinate 1, 2, 3, 4, das ist das Quadrat, in dem du fliegen sollst? Oder erkennt er selbstständig Feldgrenzen, weiß, wo er selber fliegen soll, erkennt Hindernisse und fliegt sie? Wie autonom ist das?
Der hatte jetzt GPS, genau, einfach aus praktischen Gründen war GPS dafür einfach vorteilhaft.
Diese ganzen, die beiden, die ihr hier habt und die ich immer so gesehen habe, das waren alles so mindestens Quadrokopter, also mindestens Objekte mit 4 Rotoren. Man kennt Helikopter mit einem Rotor, und einem Heckrotor. Warum diese 4, manchmal auch 8 oder noch mehr Rotoren an diesen zivilen Drohnen, die man so kennt?
Das ist einfach, also aus Stabilitätsgründen sind 4 einfach gut. Man steuert den ja so, indem man jetzt, also man hat diese 4 Rotoren und 2 davon drehen sich im Uhrzeigersinn und die 2 gegenüberliegenden anderen drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. Und je nachdem, welche Kraft auf die Motoren kommt, kann der eben entsprechend vorne kippen, nach vorne fliegen oder er kann sich um die eigene Achse rotieren. Und er ist sehr, sehr einfach ansteuerbar. Und was man im Gegensatz zum Helikopter eben hat, die Rotoren sind fix. Das heißt, man hat eben nicht noch diese zusätzliche
extrem komplizierte Mechanik beim Hubschrauber oder beim Helikopter.
Genau.
Und sag mal, zu dem Agrikopter, was ist jetzt so der große Gewinn, den ihr dadurch erzielt, so für die Landwirtschaft?
Ja, die sparen einfach jetzt enorm an Düngemitteln ein. Und das wurde schon vorher gemacht, also das ganze Gebiet nennt sich Precision Farming und vorher wurden zum Beispiel Satellitenaufnahmen dafür verwendet oder es wurden Aufnahmen aus Flugzeugen gemacht. Das war erstens natürlich viel teurer, wenn man da jedes Mal ein Flugzeug chartern musste, dass die Aufnahmen machte und es war dann auch nicht zeitnah. Also es konnten dann sich inzwischen die Wetterbedingungen ändern oder man musste eben genau den Timeslot abpassen, an dem der Himmel mal nicht bewölkt war und mit den Koptern kann man das Feld abfliegen. Man kann unter den Wolken fliegen, das geht auch. Und man kann dann eben landen, die Karten berechnen und dann eine Stunde später dann gleich düngen.
Was gibt's denn? Also das ist ja so eine Anwendung aus dem Bereich einerseits Forschung, weil ihr habt es entwickelt, andererseits aber auch aus diesem Bereich Messen, Beobachten. Und das kann man ja mit den Drohnen potenziell sehr gut machen. Was gibt's dann noch aus diesem Genre noch für Anwendungen, die ihr kennt?
Da gibt es letztlich kaum was es nicht gibt. Das hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber alles, wofür man die Dinger nutzen kann mit den ausgestatteten Sensoren, werden die eingesetzt. Also was ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, ist so eine 3D-Kartierung, dass man einmal ums Matterhorn fliegt, beziehungsweise ganz oft ums Matterhorn fliegt mit ein paar Drohnen. Das sind dann noch keine Quadrocopter, sondern die sehen dann eher aus wie so diese Modellflugzeuge, sind aber auch autonom und machen einfach absonderlich viele digitale Fotos und danach hat man sehr, sehr schnell ein 3D-Modell. Letztlich denkbar ist, dass man das, was man als Google Maps inzwischen kennt von ähnlichen Anbietern auch, dass man das durch autonome Drohnen letztlich immer in einem Echtzeitzustand sozusagen abrufen kann, wenn man möchte. Und in dem Bereich, ja, Überwachung im positiven Sinne, ich überwache keine Menschen, sondern ich überwache beispielsweise Ölpipelines oder Gaspipelines, setzt Thyssen-Drohnen ein. Die Deutsche Bahn setzt jetzt auch in einem Testmodell Drohnen ein, die Graffiti-Sprüher dann aufspüren sollen. Und dieses Farming-Ding habe ich persönlich lange unterschätzt, weil ich dachte, das ist ja irgendwie so ganz nett, kann man mal machen. Aber ich habe jetzt auch in den USA nochmal Sachen gesehen. Das ist erstens ein absolut monströser Markt und letztlich ist da ja eh schon die komplette Automatisierung der Landwirtschaft ganz weit. Also die Felder werden automatisiert, dann hinterher eingeholt und letztlich durch diese Kopplung, ja, kann man echt rein wirtschaftlich extrem viel Geld sparen, weil es ist ja nicht nur Düngemittel, sondern auch Pestizide, wie die eingesetzt werden. Es gibt ein Uni-Projekt in den USA, wo es um den Apfelschorfpilz geht. Da sind halt Menschen vorher mussten durchs Feld laufen und gucken, ah, okay, dieser Bereich ist befallen, jetzt müssen wir was tun. Inzwischen geht das halt alles automatisiert oder teilautomatisiert.
Es gibt ja auch Berichte, Verena, oder Ideen, und ich finde, es liegt auch relativ nahe, zum Beispiel solche Drohnen für auch Logistikdienste einzusetzen. Also es gibt so PR-motivierte Aktionen noch, wo Pizza tatsächlich ausgeliefert wird mit Drohnen. Für wie sinnvoll, realistisch hältst du das, dass zumindest sowas wie Kurierdienste innerhalb einer Stadt, vielleicht jetzt nicht der normale Postbote, aber Kurierdienste, die leichte Pakete vielleicht heute mit dem Fahrradkurier durch die Stadt transportieren, in Zukunft eben mit Drohnen transportiert werden, wo das dann vor der Tür landet, dann gibt es eine SMS aufs Handy, man kommt aus der Tür, nimmt das Paket irgendwie ab und drückt auf den Knopf und das Ding fliegt zurück.
Ja, ich denke, sowas wird kommen. Also im Moment sind diese Anwendungen eher noch so Spaßprojekte, der Dönerkopter und der Pizzakopter. Aber es gibt da durchaus auch sehr sinnvolle Anwendungen. Zum Beispiel in nicht so gut besiedelten Gebieten könnte man zum Beispiel Medikamente ausliefern. Das hattest du vorher schon erwähnt. Oder es gibt auch eine Idee, das ist der sogenannte Defi-Kopter, der dann wirklich im Notfall, jetzt muss ich schauen, dass ich das Wort richtig ausspreche, Defi-Libratoren.
Also so, wie heißt das so, nicht Herzschrittmacher, sondern wenn du so Stromstöße dem Herz versetzt, dass es beim Stillstand wieder ins Schlagen kommt.
Genau. Dass der dann wirklich sehr, sehr zeitnah so ein Gerät liefern kann und in Notfällen helfen kann.
Das gibt es schon, oder wie?
Die Idee dazu gibt es. Ich glaube nicht, dass es schon im Einsatz ist, okay. Aber sowas wäre natürlich sehr, sehr sinnvoll. Und ich denke, das wird auch kommen, auch mit den Lieferdiensten. Das macht einfach Sinn.
Was hält die jetzt noch auf? Also warum ist das nicht längst schon alles so?
Also im Innenstadtbereich ist es natürlich kritisch. Da gibt es auch viele zu lösende Probleme. Was passiert, wenn er mit einem Fahrzeug zusammenstößt? Oder wie kommt er zwischen Häuserschluchten durch? Da gibt es einfach noch viel zu viele Probleme und wahrscheinlich auch noch rechtliche Probleme.
Absolut, und vor allem wird in der Argumentation über so Hobby-Heimanwender-Drohnen immer gesagt, ja, das kennen wir ja schon alles, es gab ja schon die ferngelenkten Hubschrauber mit dem Dieselmotor, klar, das ist alles da, nur inzwischen durch eine Anzahl von Sensoren und durch neue technische Möglichkeiten, nicht zuletzt durch die flächendeckende Verbreitung von Smartphones, mit denen man jetzt diese Heimanwender-Dinge auch lenken kann, ist im Moment so ein Status quo da, der ein bisschen erinnert an die ganz, ganz frühe Zeit der Computerentwicklung. Als Computer wirklich noch was für Nerds zu Hause waren, so wird vielerorts argumentiert, dass es in einigen Jahren dann einfach flächendeckend Drohnen geben wird, genau wie es dann irgendwann flächendeckend PCs zu Hause gab, weil die Bedienung wurde einfacher, die wurden günstiger und ja, dann kam irgendwann noch das Internet und dann konnte man sehr, sehr viele Dinge damit machen.
Verena, Sensoren waren Stichwort. Also das ist jetzt auch eine ganz wichtige Eigenschaft dieser Drohnen, dass sie einerseits fliegen können. Du hast von Kameras gesprochen, das leuchtet erstmal ein, aber es gibt ja noch eine ganze Menge andere Sensoren und Techniken, mit denen Drohnen ihre Umwelt wahrnehmen können. Was gibt's da so?
Da sind alle möglichen Sensoren, die eben von Gewicht und Größe draufpassen dran. Also Kameras auf jeden Fall mal in unterschiedlichen Spektralbereichen. Dann Infrarot für Abstandsmessung, Ultraschall. Kleine Laser passen im Prinzip auch drauf. Also sowas wie die Kinect kann man natürlich auch auf den Kopter drauf machen. Man könnte natürlich noch die Luftqualität kann man natürlich messen. Da gibt es natürlich dann auch interessante Anwendungen. Und gerade zu der Infrarotkamera fällt mir noch eine Anwendung aus dem Agrarbereich an. Das ist der sogenannte Bambi-Kopter oder das Bambi-Projekt. Und das Problem ist, dass sich in bestimmten Feldern, die gemäht werden sollen, Rehkitze verstecken. Und die haben noch nicht diesen Fluchtreflex. Also wenn der Mähdrescher kommt, die ducken sich einfach und bleiben einfach liegen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Da gibt es jetzt schon ein Projekt, das eben mit Koptern diese Felder, bevor der Mähdrescher kommt, überfliegt und mit der Infrarotkamera erkennen kann, an welchen Stellen verstecken sich die Rehkitze.
Du hast es schon angesprochen, Markus, du hast auch mal ein Spiel oder planst ein Spiel für diese Drohnen. Welche Rolle spielt denn die Unterhaltungsindustrie in dieser ganzen Entwicklung, das voranzubringen?
Naja, zum einen im Bereich der Kameratechnik sicherlich. Also da ist es inzwischen natürlich auch für Hollywood-Produktionen günstiger, mit einer Drohne herumzufliegen, als wiederum Helikopter zu mieten. Nur letztlich kann man das runterbrechen. Ganz, ganz viele Medienanbieter nutzen halt auch Drohnen. Seit einigen Wochen auch die BBC, die hat sich ein bisschen Zeit gelassen, aber die haben jetzt einen eigens angefertigten Copter und haben auch einen Drohnenpiloten ausgebildet, der 6 Monate lang nur trainiert hat, damit er das Ding fliegen kann. Und die Bilder, die da rauskommen, sind zum einen spektakulär, die sehen halt super aus. Auf der anderen Seite bieten sie halt aber auch ganz klar einen journalistischen Mehrwert. Das Beispiel der BBC war, in London wird ein gesamter neuer Bereich der Stadt, soll in den nächsten Jahren, soll der explodieren und bebaut werden. Und dann steht der Reporter da, wird normal gefilmt, auf einmal erhebt sich das Bild und wir können die gesamte Fläche halt irgendwie sehen und mit ihm abfliegen und kriegen einen ganz anderen Einblick von Struktur, Größe und Geografie der Gegend. Das ist sicherlich eine Sache, die jetzt aus journalistischer Sicht auch interessant ist.
Sie hören aus Deutschlandradio Kultur mit der Sendung Breitband. Wir widmen uns heute den Drohnen und speziell den zivilen Eigenschaften und Einsatzgebieten von Drohnen, also autonomen oder mehr oder weniger autonomen Flugrobotern. Im Studio sind Verena Hafner von der Humboldt-Universität in Berlin, vom Bereich Informatik, und Markus Bösch, ein Journalist-Kollege, der sich sehr intensiv mit Drohnen beschäftigt. Wir haben schon ein bisschen immer wieder über so technische Aspekte gesprochen. Verena, was mich bei dir jetzt nochmal interessieren würde, wie weit ist es denn so um diese Autonomie bestellt? Also die Drohnen haben wir beschrieben, sie fliegen, sie sind akkubetrieben, sie können ferngesteuert werden, können sich aber auch ausklinken aus der Fernsteuerung. Es gibt verschiedene Sensoren, die zum Einsatz kommen und die für bestimmte Anwendungen einzusetzen sind. Aber dieser Aspekt der Autonomie, wie weit autonom können wir diese Dinge heute schon machen?
Also wir können die meisten Drohnen, die man jetzt so als Drohnen bezeichnet, die sind so, ich würde die als semi-autonom bezeichnen. Das heißt, die wurden vorher fest vorprogrammiert, um eine bestimmte Bewegung zu machen, um bestimmte Wegpunkte abzufliegen. Diese Drohnen dann wirklich autonom zu machen, das ist das, was uns interessiert. Also einerseits autonom, dass sie eigenständig kleinere Entscheidungen treffen können, wie zum Beispiel flieg über die eigene Bewegung. Also fliege ich jetzt noch ein Stück nach links oder nach rechts? Wie komme ich jetzt? Wie kann ich Hindernisse vermeiden? Wo lande ich am besten? Ich denke, das wird nicht mehr lange dauern, bis da wirklich, wirklich autonome Fluggeräte sich bewegen.
Markus.
Und dann wird es ja erst richtig spannend, wenn nämlich ein Schwarm Drohnen vermeintlich eigenständig, dann Probleme löst. Also in Orléans gab es so ein Experiment aus 1500 Styroporteilen, haben 4 Drohnen einen 6 Meter hohen Turm gebaut. Und es gibt eine Reihe anderer YouTube-Videos, wo auch verschiedene Drohnen zusammen etwas aufbauen. Das sieht dann aus wie ein Gerüst. Und wenn man das ein bisschen weiterspinnt, die Idee, kann man sich durchaus vorstellen, dass in den Städten der Zukunft Gerüstbau von Drohnen betrieben wird.
Zum Beispiel. Und es gibt ja auch dieses, finde ich, ganz interessante Video von der ETH Zürich, ist es, glaube ich, wo so relativ kleine Drohnen, 8, 12, irgendwie sowas in der Größenordnung, tatsächlich sich im Schwarm koordinieren. Also die fliegen bestimmte Formationen und lassen sich auch durch Störungen nicht irritieren. Also wenn dann durch Wind oder Handschlag oder so eine Drohne aus der Formation rausgeschlagen wird, dann findet sie autonom wieder zurück. Und die können schon sehr weitgehend auf ihre Umwelt reagieren. Und das ist schon beeindruckend zu sehen, finde ich, wenn nur 12 Drohnen quasi in Koordination miteinander bestimmte Formationen fliegen und Aufgaben vollführen, oder?
Genau, das ist sehr beeindruckend und die sind auch vor allem, die reagieren sehr, sehr schnell. Was im Moment noch ist, dass bei vielen dieser Systeme, die haben ein Außentracking. Also die bewegen sich in irgendeiner Halle und werden von außen über Kameras getrackt.
Okay. Das heißt, die haben kein Bewusstsein über ihre eigene Standort.
Die bekommen Informationen über ihre eigene Position von externen Kameras. Aber das ändert sich im Moment auch. Also das wird jetzt alles so geändert, dass die wirklich autonom selbstständig ihre Position erfassen können, ohne eben auf außenstehende Kameras angewiesen zu sein.
Aber wenn man das sich mal vor Augen hält, ne? Also es gibt ja auch Drohnen, die sind so hast es schon beschrieben, sehr klein. Und Markus hat es, glaube ich, auch mal gesagt, so quasi so insektengroße Drohnen, zumindest an denen wird geforscht. Was steht uns denn da bevor? Also ich meine, was für ein fliegen dann irgendwann überall Drohnen rum in diversen Größen, vielleicht auch so groß, dass wir sie gar nicht unbedingt mehr erkennen, koordinieren sich im Schwarm, können auf ihre Umwelt reagieren. Manchmal vollführen sie Botendienste, Kurierdienste, manchmal haben sie auch die Kamera an. Was seht ihr da für eine Welt auf uns zukommen?
Das hast du gerade eigentlich sehr schön beschrieben. Die Faszination an diesem Thema hat ja auch sehr viel zu tun mit diesem Mythos von so einem fliegenden Auge. Also das wird ja oft bemüht und letztlich ist es auch ganz praktisch eine gewisse Entgrenzung. Ich kann jetzt an Orte gucken, wo ich vorher niemals hingucken konnte, ohne dass ich den Ort verlasse. Also das US-Militär setzt es ja bereits ein. Es gibt die Black Hornet-Drohne, die ist echt mini, mini klein. Die wiegt mit dem Gesamtequipment ein Kilo und die kann man jederzeit aus seinem Rucksack rausholen und kann um die nächste Ecke fliegen, kann ins nächste Gebäude reinfliegen und gucken, ob da irgendwelche Kombattanten drin sind. Das passiert im militärischen Bereich bereits. Ist natürlich auch denkbar für Leute mit einer Gehbehinderung, die im Rollstuhl sitzen, dass die irgendwie auch gucken können, okay, lohnt sich das da hinten hinzugehen, zu rollen oder was mache ich hier eigentlich, wo will ich hin? Und letztlich können wir uns meiner Ansicht nach auf so eine Welt vorbereiten, in der der Himmel über uns zum einen noch deutlich voller ist und noch deutlich vielfältiger gefüllt sein wird mit Objekten, die sehr, sehr klein sind und weiter oben dann mit Objekten, die sehr, sehr groß sind. Und gerade im Kontext von NSA plus KKG wird das sicherlich noch ganz spannend werden.
Brauchen wir da, sag mal so, bevor wir gucken, was für rechtliche Rahmen da vielleicht aufgestellt werden müssten, wie ist denn heute aktuell der rechtliche Rahmen? Darf ich mit meiner Drohne einfach rumfliegen, wie ich will?
Nee, das ganz sicherlich nicht. Also zum einen gab es letztes Jahr eine Änderung des Luftverkehrsgesetzes. Seitdem sind unbemannte Geräte sozusagen legal. Die gibt's jetzt. Die gab es natürlich schon vorher, aber jetzt auch gesetzlich geregelt. Und ansonsten ist im Moment aber noch sehr, sehr viel kleinteilig geregelt. Ich kann als Hobbyheimanwender auf einer Wiese rumfliegen, solange die Drohne nicht eine gewisse Kilogrammzahl übersteigt, solange ich nicht über Menschen fliege, solange ich nicht über den Reichstag fliege, das ist auch natürlich strengstens verboten, etc. Da gibt es ein Reglement, worauf aber im Moment alle Leute meines Erachtens hoffen, die mit unbemannten Fluggeräten zu tun haben, ist, dass die USA im September 2015 ihren Luftraum öffnen für unbemannte Geräte und davon erhoffen sich viele eine Signalwirkung, die dann auch nach Europa zurückreicht, damit man nämlich letztlich nicht zwangsläufig fragen muss, wenn ich als Journalist eine Drohne einsetzen will, brauche ich eigentlich im Moment eine Aufstiegsgenehmigung von einer Luftfahrtbehörde und das ist natürlich gerade im Fall von Breaking News, das Kölner Stadtarchiv bricht zusammen, aber ich könnte jetzt drüber fliegen, aber darf es nicht, das macht dann noch einiges ein bisschen kompliziert.
Verena, ist das wünschenswert, dass das so freigegeben wird, dass man sagt, okay, bis zur Höhe von X, bis zum Gewicht von Y darf jeder ohne zu fragen, ohne Genehmigung Drohnen aufsteigen lassen?
Naja, es ist natürlich einfacher für die, die Drohnen fliegen lassen wollen, aber es gibt natürlich auch die Probleme. Was ist, wenn was passiert? Wer trägt dann die Verantwortung? Und das muss natürlich schon klar geregelt werden, dass wenn irgendein Unfall geschieht oder irgendein Problem passiert mit irgendeiner Drohne, dass dann ganz klar festgestellt werden kann, wer ist der Besitzer der Drohne, wer ist dafür verantwortlich.
Dieses Problem stellt sich ja noch mal mehr, wenn man, je mehr automatisiert diese Drohnen und je mehr autonom diese Drohnen eigentlich sind. Und zu dieser ethischen Frage, die ist natürlich speziell im Militärischen gibt, aber auch im Zivilen. Da wollte ich mal einen Ton einspielen von einem Wissenschaftler, Ronald Arkin heißt er, kommt aus Amerika, ist auch Informatiker und beschäftigt sich vor allen Dingen mit diesen ethischen Fragen. Er ist an der Georgia Institute of Technology beschäftigt und ihn habe ich mal gefragt, wer eigentlich verantwortlich ist für automatisierte Systeme, wenn bei denen was daneben geht. Das hören wir uns mal an. Das ist in Englisch und danach übersetze ich es und wir reden mal drüber.
Responsibility also in the approach that I take in the proof of concept system as well too deals with responsibility attribution before the system is launched. The person must know that he is launching this particular system and using it in this particular context and basically sign up and saying I'm responsible for its particular use. The important thing is to recognize again it is never the robot. Anytime soon, there is no responsible robot on the planet, and I don't see one being able to bear responsibility anytime in the near future. And those that are arguing about this are obfuscating the issue. It is all about the people. People are responsible for this.
Das war Ronald Arkin, Wissenschaftler am Georgia Institute of Technology. Also er sagt im Prinzip, kann niemals der Roboter, niemals die Maschine verantwortlich sein. Es sei immer der Mensch, der in dem Moment, in dem er so ein System in Gang setzt, die Verantwortung für dessen Handeln oder für dessen Folgen übernimmt. Er wisse sozusagen oder muss wissen, was kann diese Maschine, wie verhält sie sich in bestimmten Situationen und ist verantwortlich für alles, was nach dem Drücken auf den Startknopf passiert. Er sagt, verantwortungsvolle Roboter wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Verena, was denkst du dazu?
Genau, also dem kann ich mich voll anschließen. Solange ein Roboter jetzt nicht menschenähnlich ein Bewusstsein hat oder irgendwelche ethischen oder moralischen Entscheidungsmöglichkeiten, muss der Mensch einfach die Verantwortung für diesen Roboter tragen.
Aber ist das möglich? Also kann der Mensch so weit voraussehen, wie sich eine Maschine in XY-Umständen verhält? Und ist das wirklich praktikabel umsetzbar?
Der Mensch kann es nicht in jedem Fall voraussehen, aber er muss trotzdem die Verantwortung übernehmen und entsprechend dann eben vielleicht die Entscheidung treffen, so ein System gar nicht erst irgendwie in einer Großstadt fliegen zu lassen, wenn eben die Gefahr da ist, dass irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die Gefahren auslösen können.
Markus, ist das eine befriedigende Antwort? Beantwortet das diese ethischen Fragen des zivilen Einsatzes solcher autonomer Flugobjekte?
Ja, letztlich ist es das auf den Punkt gebracht. Ich kann das auch sofort unterschreiben. Wenn man über die Sache nochmal von der anderen Seite denkt, ein Pilot kann einen Herzinfarkt kriegen, kann einschlafen, kann, was ja auch schon vorgekommen ist, auf einmal kommen da giftige Dämpfe rein. Der Mensch ist ja auch oft in so einem komplexen System derjenige, der den Fehler auslöst und nicht zwangsläufig die Maschine. Und da kann man ja auch Sicherung vorher in die Maschine einbauen, dass bestimmte Sachen nicht passieren.
Aber wenn ich so einen vielleicht zunehmend autonomeres Objekt, Roboter in Betrieb nehme und ich mit Startknopf die Verantwortung dafür übernehmen soll, für alles, was danach passiert, dann muss ich ja wissen, nach welchen Regeln sich dieses Objekt unter welchen Umständen wie verhält. Wie transparent müssen diese Regeln gemacht werden? Wie, damit ich wirklich Verantwortung übernehmen kann? Denn wenn ich in so eine AR-Drone, die du jetzt mitgebracht hast, anschalte, ja, dann nehme ich erstmal an, dass sie sich auf eine bestimmte Art verhält. Aber richtig wissen kann ich es nicht.
Das kann ich bei einem Mixer im Haushalt auch nicht. Also da sehe ich jetzt den Unterschied nicht so richtig.
Ist das so? Siehst du das auch so?
Das sehe ich auch so, ja. Also man hat noch ein zusätzliches Problem natürlich, wenn das ein lernendes System ist, das sich nachher anders verhält als in dem Moment, in dem ich den Startknopf gedrückt habe, da hat man dann noch zusätzliche Probleme, weil dann kann man noch weniger eine Vorhersage machen, was denn passieren wird.
Und was folgt daraus?
Dass man sich noch mehr Gedanken machen muss.
Aber letztlich passiert das ja und da hat man dank Sensoren inzwischen, wenn ein Smartphone runterfällt, weiß das Smartphone, dass es runterfällt und fährt sich runter, damit es nicht so kaputt geht, wie wenn es jetzt einfach ungebremst auf den Boden klatschen würde. Und diese Szenarien sind ja mit eingedacht in viele Dinger. Es gibt jetzt auch bei dieser AR-Drone so eine Regelung, wenn die Verbindung abbricht, hält sie sich in einer gewissen Höhe und landet danach unfassbar langsam, um mögliche Personenschäden auszuschließen. Das heißt, das ist einmal vorgesehen und am Ende, wenn was passiert, gibt es zum einen eine Regelung, eine gesetzliche, die natürlich weiter gilt und verantwortlich sind, solange wir nicht von iPods verfolgt werden, die uns mit ihren Kopfhörerkabeln auspeitschen, wie in einer Simpsons-Folge, solange sind Menschen dafür verantwortlich. Und zwar zum einen die Hersteller, aber dann ab irgendeinem Zeitpunkt natürlich auch der oder die, die das Ding gekauft hat und jetzt bedient.
Man muss sich natürlich auch überlegen, was baut man für Systeme und wie kommen die zum Einsatz? Und da muss dann auch dann mal über einen ethischen Kodex nachgedacht werden, der dann von verschiedenen Organisationen beschlossen werden muss.
Das bezieht sich jetzt vor allen Dingen auf militärische Systeme oder auch auf zivile?
Auf beide.
Ihr habt beide die These aufgestellt, dass es halt wirklich bald zum Alltag gehören wird. Du sagst, es ist wie die Phase beim Anfang des Computers, wo es halt erstmal nur von Experten bedient werden konnte. Und heute hat jeder mehrere von uns in der Hand und selbst 80-Jährige können einen Computer bedienen. Wie wird das so unsere Welt verändern, Verena? Was denkst du? Also vielleicht mit deinem Bereich Forschung angefangen, aber auch so das große Ganze, die Arbeitswelt.
Also ich denke, es wird die Welt so ganz langsam verändern. Also es wird immer normaler werden. Wir werden das gar nicht merken. Irgendwann wird es dann völlig normal sein, dass ich irgendwelche Lieferungen mit einem Kopter liefern lasse oder dass jeder einen besitzt, um irgendwie mit anderen Leuten zu kommunizieren. Auf die Arbeitswelt, denke ich, hat das nicht ganz so den großen Einfluss. Also es wird sich sehr langsam verändern, aber ich denke, es wird jetzt nicht ein Punkt kommen, an dem indem wir sagen, oh, jetzt ist ja dieser Beruf ist jetzt vollkommen überflüssig, weil wir haben ja Drohnen. Also,
ja, aber das impliziert ja auch immer noch so ein bisschen, also da finde ich, ist immer noch die Frage, wie autonom und selbstständig sind die? Du hast das vorhin angesprochen, wenn sie lernfähig sind. Ne? Also ich habe, wenn ich jetzt daran denke, immer noch so im Kopf, dass sie mehr oder weniger gesteuert sind. Aber wenn es so, wenn man sich so diese koordinierten Schwarmbewegungen anguckt, wenn man sagt, okay, dass Systeme lernen können, die machen Erfahrungen, fliegen irgendwo gegen, speichern das, lernen daraus. Was kann sich da noch entwickeln?
Na, durch diese Lernfähigkeit werden die Roboter eben immer mehr in der Lage sein, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Das kann aber jetzt auch im ganz Kleinen passieren, wie zum Beispiel um Objekt herum zu fliegen, um nicht mit dem zu kollidieren. Oder es kann einfach der Robustheit dienen. Das heißt, ich fliege jetzt mit dieser Drohne und dann bricht ein Stück vom Propeller ab. Und durch die Lernfähigkeit kann sich aber mein Flugroboter eben entsprechend anpassen. Der weiß, wie funktioniert seine sensomotorische Koordination und kann dann entsprechend seine Kontrolle so anpassen, dass er dann trotz der veränderten Eigenschaften trotzdem weiterfliegen kann. Also das sind jetzt eher so kleine Alltagssachen, die wir jetzt gar nicht so als großes Ganzes bemerken werden. Und insgesamt wird es, denke ich, immer das Zusammenspiel zwischen Mensch und Drohne geben. Also das ist ganz wichtig. Die können uns in verschiedenen Aufgaben unterstützen, wie zum Beispiel Lieferungen und Inspektion, aber jetzt nicht eigenständig irgendwelche Entscheidungen treffen und eigenständig irgendwelche Aufgaben erledigen.
Wie ist denn das? Also du hast es kurz angesprochen, Markus, mit dem Datenschutz. Da werden sowohl sehr viele Daten erhoben, unmerklich eigentlich von den Geräten, wir haben es gesagt, Sensoren gibt es da eigentlich an jeder Ecke, Bilder, Höhen, Infrarot, verschiedene Wellenlängen, sichtbares Licht, nicht sichtbare elektromagnetische Strahlung. Gibt es da irgendwie eine Vorstellung? Ich meine, was da passiert, wie man damit umgehen kann?
Man kann sich im Moment in der Populärkultur oder so in so subkulturellen Modeblogs angucken, wie darauf reagiert wird im Moment. Denn da wird erste Anti-Drohnen-Mode entworfen, so Schals, die dann beschichtet sind, damit man auch unter Infrarot-Einstrahlung nicht sichtbar ist. Das hat alles noch ein bisschen so einen spaßigen, dystopischen Charakter, aber ich bin vollkommen sicher, dass wir uns einfach an wesentlich mehr Interaktion mit Maschinen in Zukunft gewöhnen werden. Und was den Datenschutz angeht, klar, im Moment gibt es absonderlich viele TV-Kameras, in Großbritannien vor allem. Die werden jetzt Stück für Stück mit Sensoren ergänzt und der Himmel ist aber noch relativ, wenn man rausguckt, egal wo man ist, relativ leer. Das wird einfach bald nicht mehr so sein. Ich habe mir gerade eben was durchgelesen, das US-Militär arbeitet mit einem Anbieter zusammen, der so Nanopartikel von einer Drohne aus auf Menschen oder Fahrzeuge draufwerfen kann und dann werden die ab diesem Zeitpunkt automatisch getrackt. Das heißt, sobald ich in einer Grenzregion illegale Flüchtlinge da sehe, kann ich mit einer Drohne darüber fliegen, kann die mit diesen Nanopartikeln, die Leute auch nicht von sich entfernen können, kann ich die taggen und danach kann ich mir angucken, wo die hinlaufen und kann die von der Drohne autonom dann verfolgen lassen. Und letztlich, wenn man sich einen vorstellt, dass zu Tatorten der Zukunft die Polizei nicht mehr zuerst selber fährt, weil sie sich nicht sicher ist, was ist da, sondern erstmal eine Drohne hinschickt, dann ist das schon relativ Science-Fiction-mäßig. Aber das sind alles Einsatzszenarien, von denen wir eine ganze Menge, glaube ich, wirklich sehen und erleben werden. Und was den Datenschutz angeht, glaube ich, dass das, was mit diesem mehr oder weniger unsäglichen Begriff, jeweils von dem Blick kommt es drauf an, was man von dem hält, dieses Post-Privacy, das wird uns noch deutlich mehr beschäftigen, als sehr, sehr viele Leute lange Zeit angenommen hat. Man kann sich ja jetzt angucken, wenn Google Obamas Lieblingspornoseiten in einem Akt von Mini-Cyberwar offenlegen will, ist das sicherlich ein Vorgeschmack darauf, was mit Daten möglich ist, und Drohnen eröffnen dann nochmal eine neue Front.
Verena, beschäftigst du dich in deinem Gebiet mit solchen Fragen oder ist das eher so eine Haltung, na gut, wir machen halt unsere Forschung und müssen hinterher mal gucken, was damit passiert?
Wir machen uns natürlich Gedanken, das steht jetzt natürlich nicht ganz im Vordergrund, weil man kann mit allen möglichen Forschungsergebnissen, kann man auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Also es ist einfach wichtig, dass man sich Gedanken macht, was ist denn eigentlich möglich, was ermögliche ich dadurch oder was verhindere ich dadurch. Und dann ist es eben wichtig, was wir vorher schon besprochen hatten, dieser ethische Code, dass da genau definiert wird, an was wollen wir uns eigentlich halten als Gesellschaft.
Wie ist das eigentlich mit der Datenübertragung? Wie werden Daten von Drohnen zum Boden übertragen? Kann man das auch blockieren? Kann man die stören?
Das kann man auf jeden Fall. Auf diesem Prototypen hier, wir übertragen jetzt erstmal nur Daten zum Debuggen, also hier über WLAN oder über Bluetooth. Und das kann man natürlich stören oder man kann sein System natürlich entsprechend so konfiguriert haben, dass es entsprechend gestört werden kann oder auch nicht.
Ja, und diese Counter-Strategien, ich erwarte relativ bald so einen Luftkrieg über ganz klassischen Demonstrationen, denn mit einer AR-Drone für 289 Euro, wenn ich dann einen langen Faden dranhänge und fliege von oben auf eine Polizeidrohne, hole ich die damit genauso runter. Wir werden uns an ganz, ganz viele Bilder schon mal gewöhnen können, wo die Drohne filmt, wie sie angegriffen wird mit Wasser, mit Stein, mit was auch immer.
Ich meine, von Vorgeschmack haben wir ja schon bekommen, als bei dem Besuch von Angela Merkel, sie gefilmt wurde mit einer Drohne.
Ja, das war ein bisschen kläglich, dass die dann da vorne runterkam und landete. Das stimmt. In Texas gibt es so ein County, wo der Sheriff gesagt hat, wenn eine Drohne da drüber fliegt, holt er die mit dem Revolver eigenhändig runter.
Aber war das nicht auch bei dem Fall mit Angela Merkel so, dass der Drohnenpilot von, oder zumindest war das seine Aussage, dass er von Polizisten angesprochen worden ist oder die Polizisten versucht haben, den Piloten dieser Drohne ausfindig zu machen, der da über der Bühne oder vor der Bühne von Angela Merkel schwebt und ihn dann gezwungen haben, sie runterzuholen und dabei ist sie abgestürzt, glaube ich. So war irgendwie war
die mit diesem Smartphone kann man diese AR-Drone auch wirklich im Vergleich zu anderen Steuerungsmechanismen echt super beschissen steuern. Ja. Das muss man auch einfach sagen. Nur ich glaube, dieses Bild, die kleine Spielzeugdrohne und Angela Merkel guckt so runter und belächelt das so ein bisschen, ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Das kann man in 20, 25 Jahren nochmal rausholen, wenn wir dann deutlich weiter sind mit der Drohnentechnologie und die nicht mehr so am Boden belächelt wird.
Warum, das frage ich mich die ganze Zeit. Im Modellflug kennen wir seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren kleine, schuhkartongroße Objekte, die fliegen können. Und ich kann die per Fernsteuerung steuern, die fliegen. Warum wird dieses Thema auf einmal jetzt so groß? Also was ist der Grund dafür, dass es jetzt auf einmal Drohne heißt und überall präsent ist, Verena?
Na, jetzt sind eben die technischen Möglichkeiten da. Jetzt lässt sich eben alles so miniaturisieren und auf so ein Gerät packen und damit bekomme ich eben im Unterschied zum Modellflug eben die bisschen die autonome Steuerung.
Du hast die Intelligenz, die so klein ist, mit der Rechnerkraft, die relativ kompakt auf so ein Ding zu montieren ist. Du hast Akkuleistung, oder?
Genau, also Akku ist noch das größte Problem. So ein Gerät fliegt jetzt ungefähr eine halbe Stunde.
Ich glaube, es hat noch viel mit Bildern zu tun, weil alle Drohnen letztlich selbst ausgestattet sind mit einer Kamera oder man ganz, ganz einfach eine dran kleben kann. Matt Wade vom Nebraska Journalism Lab tourt durch die Welt und ist auf Journalismuskonferenzen, lässt seine Drohne einmal steigen und die Leute im Saal rasten aus. Da habe ich mich auch gefragt, warum? Sie rasten aus, weil sie sich selbst aus dem Blickwinkel der Maschine sehen. Und dieser Punkt, dass ich mich selbst sehe, aber nicht von einem Gegenüber gefilmt werde, sondern von einer Maschine, die sich dann aber auch noch bewegen kann und wieder wegfliegt. Das rührt meines Erachtens immer an diese Mystik, das fliegende Auge. Also das hat sehr viel von Science Fiction einfach. Und es gibt in Großbritannien ja mit James Bridle und anderen so eine Bewegung, die diesen Schlachtruf Waving at the Machines ausgerufen haben, seit man Microsoft Kinect und andere Geräte halt einfach durch Körperbewegung bedienen kann. Wir interagieren jetzt mit Maschinen und das wird uns wesentlich bewusster als dieses Fahrschein am Bahnhof kaufen.
Eine Sache, die mir auch noch einfällt, ist, die auch so recht futuristisch so ein bisschen, finde ich, in die Zukunft weist, ist dieses eine Projekt, was der Michael Kreil, der hier auch mal in der Sendung war, gemacht hat, wo er eine Drohne mit einer Kamera so programmiert hat, dass sie Muster erkennen kann und das dann so funktioniert hat, dass er halt auf sein eigenes T-Shirt ein entsprechendes Muster gedruckt hat und der Drohne beigebracht hat, dieses Muster zu erkennen und diesem Muster dann hinterher zu fliegen, was dann zur Folge hat, dass er quasi wie so einen fliegenden Dackel hinter sich eine Drohne herfliegen hatte. Und du hast, glaube ich, auch von so japanischen Eltern erzählt, ne? Den Nachfolger der Helikoptereltern, den Drohneneltern, die ihre Kinder...
Es gibt den Vater, der seiner Drohne beigebracht hat, dem eigenen Kind zu folgen, bis es in den Bus eingestiegen ist, um diese kleine Strecke von mehreren hundert Metern, wo er der elterlichen Kontrolle entkommen ist, förmlich, um die auch zu schließen. Ja, die Dinger sind mit einer Kamera ausgestattet. Man kann damit live streamen und damit natürlich auch seine Kinder, seine Nachbarn oder wen auch immer sehr gut stalken.
Verena, wie siehst du denn das so, wenn du das vorstellst? Wovon Sagen wir mal, träumst du so, dass es, wie es so in 15 Jahren aussieht? Was sind so die Visionen auf deinem Gebiet?
Naja, dass wir auch, indem wir die Drohnen benutzen, damit, dass wir damit mehr über das Verhalten von Menschen und biologischen Systemen erfahren werden, über Lernverfahren, über Adaptivität. Und ja, die Mensch-Roboter-Interaktion ist für uns natürlich auch ganz wichtig.
Es gibt so einen Maschinenbauer, ich weiß nicht genau, aus Deutschland kommt er auf jeden Fall, Festo heißt er, glaube ich, der hat so eine Libelle nachgebaut, also ein autonom fliegender, also mit einem Vogel ist er, glaube ich, relativ bekannt geworden, ein wirklich autonom fliegender Vogel, der selber starten und landen kann. Und das nächste Projekt war eben eine Libelle, die selbst fliegt. Inwieweit ist das richtungsweisend?
Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Die Sachen, die Festo macht, die sind sehr interessant. Also die haben auch so künstliche Muskeln, pneumatische Muskeln, und da kann man noch sehr viel lernen.
Und da schließt sich sogar der Kreis, weil in meiner Arbeit über Drohnen bin ich gestoßen als allererstes auf Archytas von Tarant, 400 Jahre vor Christus, der eine erste mechanische Taube gebaut hat, die letztlich da schon irgendwie den Weg weist. Und das ist so eine ganz, ganz lange Konstante, diesen Traum vom Fliegen. Wenn man sich anguckt, wie der allererste Helikopter entstanden ist, die Menschen, die daran gewerkelt haben, haben monatelang Tiere studiert, einfach um eine Idee zu kriegen, wie zum Teufel machen die das. Und vielleicht wird das ja den Weg weisen, auch noch ein paar hundert oder tausend Jahre weiter.
So, ein besseres Schlusswort kann ich auch nicht finden. Das war das Breitband am Samstag. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Gäste im Studio waren Verena Hafner von der Humboldt-Universität in Berlin, Bereich kognitive Robotik, und Markus Bösch, Journalist, Drohneninteressierter, Drohnenjournalist. Mein Name ist Philipp Bansig. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Die Bilder der Drohnen, die wir hier im Studio hatten, sowie auch Links und den Podcast dieser Sendung gibt es wie immer auf breitband.deradio.de. Ich danke fürs Zuhören, noch ein schönes Wochenende, auf bald. Tschüss. We'll be right back.